Heute bei «Apropos» der stockende Frieden zu Gaza. Im Januar hat die US-Regierung die zweite Phase des Gaza-Friedensplans eingeläutet.
The US is launching phase 2 of the 20-point peace plan to end the conflict in Gaza.
Dabei sind noch gar nicht alle Bedingungen der ersten Phase erfüllt. Noch immer gibt es fast täglich Tote und Verletzte.
Bei Luftangriffen Israels auf ein Flüchtlingslager im Süden des Gazastreifens seien heute über 30 Menschen ums Leben gekommen.
Und Hamas weigert sich, die Waffen abzugeben.
You know that we have to disarm with Hamas.
Langsam zeichnet sich ab, wie kompliziert die Umsetzung von Donald Trumps im Friedensplan ist. Hoffnung gibt den Palästinenserinnen und Palästinensern, dass die ersten Schulen wieder öffnen. Wie geht es den Menschen zu Gaza? Wo stehen wir mit dem Friedensplan? Und was macht die Umsetzung so schwierig? Über das und noch mehr reden wir heute mit dem Bernd Dörries, Nahostkorrespondent der Süddeutschen Zeitung und dem Tagesanzeiger. Er ist uns aus Beirut zugeschaltet für eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Arecker. Hoi Bernd.
Hallo.
Bernd, ich würde gerne mit dem heute anfangen. Zwar herrscht seit Oktober eigentlich eine Waffenruhe zu Gaza und doch lese ich fast täglich von Palästinenserinnen und Palästinensern, die bei israelischen Angriffen sterben. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie sieht der Alltag heute aus?
Der Alltag ist natürlich so ein seltsames Zwischending zwischen Krieg und Frieden. Du hast es ja gesagt, eigentlich sollten seit Oktober die Waffen schweigen. Das tun sie nicht. Bei israelischen Angriffen sind ungefähr 500 Palästinenser ums Leben gekommen seit dem Beginn der Waffenruhe. Darunter sollen mehrere hundert Zivilisten sein, auch Frauen und Kinder. Auch die Hamas hat immer wieder Israel angegriffen, hat das Feuer eröffnet auf israelische Truppen. Dabei sind mindestens 3 israelische Soldaten ums Leben gekommen. Es wird also weiter gekämpft, aber es wird natürlich weniger gekämpft als früher. Es gibt noch Krieg, es gibt aber auch Frieden. Es kommt mehr Hilfe ins Land. Erste Schulen öffnen wieder, hast du gerade schon gesagt. Die Menschen kehren zurück zu ihren Häusern oder was davon übrig ist, versuchen die Toten, die immer noch unter den Trümmern liegen, es könnten bis zu 10.000 sein, zu lokalisieren, vielleicht sogar herauszuholen, ihnen eine würdige Beerdigung zu ermöglichen. Und es gibt natürlich immer mehr Menschen, die versuchen, wieder Arbeit zu finden oder ihren alten Beruf wieder nachzugehen. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Es gibt keinen koordinierten Wiederaufbau. Es gibt keine koordinierte Wiederherstellung der medizinischen Versorgung. Und es gibt auch immer noch viel zu wenig Schulen, die geöffnet sind. Natürlich sind viele Palästinenser sehr erleichtert, dass die heftige Phase des Krieges, die ja 2 Jahre andauerte, vorbei ist. Aber sie sind natürlich auch deprimiert, dass sie keine klare Zukunftsperspektive haben.
Wir haben ja letztes Jahr viel über das immense humanitäre Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser geredet, dazu auch einige Apropos-Folgen gemacht, die wir dann gerne verlinken im Episodenbeschrieb. Jetzt bezüglich der humanitären Situation, wie geht es den Menschen heute?
Den Menschen geht es natürlich weiterhin schlecht. Hunderttausende müssen in Zelten übernachten, bei jedem Wind und Wetter. Momentan ist ja Winter in Gaza, das heißt, es sind heftige Stürme, es regnet viel, das Wasser läuft in die Zelte. Es gibt keine sanitären Anlagen für die allermeisten Menschen. Das heißt, sie müssen sich selber mit einem selbstgebauten Klo behelfen. Es gibt kein Wasser, es gibt keine Stromversorgung, es gibt kein Internet. Es kommt mehr Hilfe ins Land, aber verschiedene Hilfsorganisationen beklagen sich weiter darüber, dass Israel nicht genügend Hilfe ins Land lässt. Mehreren Dutzend Hilfsorganisationen, darunter großen Namen wie Ärzte ohne Grenzen, wurde die Arbeit in Gaza untersagt von Israel mit der Begründung, dass diese Organisationen sich weigern würden, die Namen ihrer Mitarbeiter herauszugeben.
Israel verlangt die Namen aller Mitarbeiter, um, Zitat, terroristische Elemente zu verhindern. Zudem sollen inakzeptable Mitarbeiter entlassen werden. Die Organisationen lehnen dies ab. Die UNO, mehrere Länder und ein israelisches Hilfswerk kritisieren scharf.
Ärzte ohne Grenzen hat gesagt, es ist für sie viel zu gefährlich, die Namen an Israel weiterzugeben, weil man dann befürchtet, dass diese Mitarbeiter zum Ziel von militärischen Angriffen werden. Die humanitäre Lage ist also, wie gesagt, weiter schwierig. Die Menschen müssen sich jeden Tag darum kümmern, Holz zu sammeln. Die meisten kochen immer noch mit Holz. Es gibt keinen Strom, es gibt zu wenig Gas. Die meisten Menschen bekommen ihr Essen, das wenige Essen, das es gibt, an Suppenküchen von internationalen Organisationen. Und für viele Palästinenser in Gaza sieht ein Tag so aus, dass man morgens aufsteht und sich um Essen und Holz kümmert und damit eigentlich den ganzen Tag verbringt.
Seit kurzem ist auch in der Grenze zu Ägypten offen. Israel hat die fast 2 Jahre geschlossen gehalten. Was spielt sich dort ab an dieser Grenze?
Am Grenzübergang Rafah spielt sich gar nicht so viel ab. Viele hatten eigentlich gehofft, dass ungefähr 150 Menschen pro Tag an diesem Grenzübergang in die eine oder andere Richtung abgefertigt werden könnten. Der Grenzübergang wurde ursprünglich mal für eine Kapazität von mehreren tausend Menschen gebaut. Jetzt kommen ungefähr gerade 10 bis 15 Menschen pro Tag dort an, die entweder nach Gaza wieder einreisen möchten oder Gaza verlassen möchten. Nach Angaben der WHO gibt es ungefähr 20.000 Palästinenser, die dringende medizinische Behandlung brauchen, die also Gaza verlassen wollen, verlassen müssen. Die sind alle auf einer Liste registriert. Von diesen 20.000 Menschen haben jetzt gerade einmal 250 Gaza auch tatsächlich verlassen können. Auf der anderen Seite gibt es ca. 30.000 Palästinenser, die sich bei der Botschaft Palästinas in Kairo registriert haben, die zurück möchten in den Gazastreifen, trotz aller Zerstörung. Und von diesen 30.000 konnten gerade einmal 172 wieder nach Gaza einreisen. Das heißt, wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann braucht man wahrscheinlich mehrere Jahre, bis alle, die raus wollen oder wieder rein wollen, auch tatsächlich ihr Ziel erreicht haben.
Aber du redest von 30.000 Palästinenserinnen und Palästinensern, die sich gemeldet haben, die zurück wollen. Ich frage mich, wollen sie zurück oder müssen sie zurück oder ist es ein bisschen beides?
Es ist natürlich ein bisschen von beiden. Während des Krieges sind ungefähr 100.000 Palästinenser geflüchtet aus Gaza. Die sind alle durch den Grenzübergang Rafah gekommen. Sie mussten damals die ägyptischen Behörden schmieren. Die haben $5.000 bis $10.000 pro Person verlangt. Das ist eine enorme Summe, die viele Palästinenser nur durch Solidaritätskampagnen auf Plattformen wie GoFundMe überhaupt zusammenbekommen haben. Als die in Ägypten angekommen sind, wurden sie da zwar von der Regierung empfangen und wurden mit Bussen nach Kairo gebracht. Manche haben auch eine medizinische Behandlung bekommen, aber danach wurden sie von der Regierung alleingelassen. Das bedeutet ganz konkret, die Palästinenser haben für Ägypten nur ein Touristenvisum bekommen, das meistens nach einem Monat abgelaufen ist. Und danach mussten sie dann eben gucken, wo sie bleiben. Zehntausende leben in Ägypten illegal, in Wohnungen am Stadtrand, die sie durch Spenden finanzieren. Sie können nicht arbeiten, sie können kein Bankkonto eröffnen, sie können sich nicht mal eine SIM-Karte kaufen. Das heißt, Ägypten bietet für die allermeisten Palästinenser überhaupt gar keine Perspektive. Sie können sich dort ihren Lebensunterhalt nicht verdienen, sie können ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Von daher ist zu vermuten, dass vielen Palästinensern, die nicht weiterreisen können in Länder am Golf oder nach Europa, gar keine andere Perspektive bleibt, als nach Gaza zurückzukehren. Es gibt natürlich auch andere, die vielleicht nach Europa geschafft hätten oder in die Vereinigten Staaten, die aber sagen, ich möchte dabei sein, wenn mein Land wieder aufgebaut wird. Nur ist es eigentlich noch nicht so weit.
Aber du hast ja vorher auch gesagt, der Gazastreifen ist zum allergrößten Teil quasi zu Boden gepumpt. Man hat ja schon sehr viele Satellitenbilder gesehen, mittlerweile auch viele Aufnahmen vor Ort. Was finden die Palästinenserinnen und Palästinenser vor? Also wie sieht es im Gazastreifen heute aus?
Diejenigen, die zurückkommen, die kommen über den Grenzübergang Rafah. Und dort findet man eigentlich nur noch Staub, plattgemachte Betongebäude, plattgemachte Häuser. Dort ist kein Leben mehr. Dieser Teil Rafahs oder dieser Teil von Palästina ist zusätzlich von der israelischen Armee besetzt, die eigentlich 53% des palästinensischen Gebietes besetzen dürfte oder so sieht es der Waffenstillstandsplan vor, sich dort aufhalten könnte, die aber diese Grenze immer weiter verschiebt. Mittlerweile soll Israel ungefähr 58% von Gaza besetzt halten. Das heißt, ungefähr 2 Millionen Palästinenser befinden sich auf der Hälfte des Landes, des fast völlig zerstörten Landes. Und es bedeutet natürlich für zehn, wenn nicht hunderttausende Palästinenser, dass sie gar nicht in ihre Heimat zurückkommen, also in ihre Städte, in die Orte, wo ihre Häuser waren.
Aber eigentlich hätte ja der Grenzübergang auch schon lange offen sein sollen, seit dem Oktober. So hat es die erste Phase von Donald Trumps im Friedensplan vorgesehen. In der Realität ist er Anfangs Februar geöffnet worden. Was kann man jetzt so ein bisschen zusammenfassen? Was aus dieser ersten Phase ist auch wirklich umgesetzt worden und was nicht?
Also was umgesetzt wurde, ist, dass alle israelischen Geiseln freigelassen wurden, lebend oder auch in vielen Fällen leider nur die menschlichen Überreste. Im Gegenzug hat sich Israel an die Vereinbarung gehalten und hat mehrere hundert palästinensische Gefangene freigelassen, darunter auch viele zu lebenslanger Haft verurteilt wurden wegen Terroranschlägen, was natürlich bei vielen Israelis sehr zwiespältige Gefühle ausgelöst hat. Das ist der Punkt, der eingehalten wurde. Nicht eingehalten wurde der Waffenstillstand. Es gibt weiter sehr massive israelische Angriffe. Ungefähr 500 Menschen sind gestorben seit dem Waffenstillstand. Man weiß nicht genau, wie viele davon Kämpfer der Hamas waren oder Terroristen der Hamas. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Hamas, die sich weiter weigert, ihre Waffen abzugeben und auch immer wieder die israelische Armee angreift. Dabei sollen 3 Soldaten der IDF ums Leben gekommen sein. Eine weitere Vereinbarung dieser ersten Phase des Waffenstillstandsabkommens war, dass mehr Hilfe ins Land kommen soll. Sogar ein ungehinderter Zugang sollte es geben. Es kommt deutlich mehr Hilfe ins Land, aber verschiedene Hilfsorganisationen beklagen immer noch, dass Israel zu wenig Hilfsgüter ins Land lässt, dass natürlich auch viele wichtige Dinge für den täglichen Alltag weiter nicht nach Gaza hineinkommen. Und die Hilfsorganisationen fordern auch, dass mehr Grenzübergänge aufmachen.
Mit Januar hat dann jetzt die US-Regierung die zweite Phase ausgerufen oder den Beginn dieser zweiten Phase. Was beinhaltet denn diese Phase?
In der zweiten Phase soll es eine Entwaffnung der Hamas geben.
You know that we have to disarm with Hamas, so there has to be a disarming of Hamas.
Die Hamas weigert sich weiter, ihre Waffen abzugeben. Wenn die Entwaffnung der Hamas vollendet worden wäre, wäre jetzt auch der Zeitpunkt, dass eine internationale Friedenstruppe in Gaza die Arbeit aufnimmt. Es gibt aber bisher sehr, sehr wenige Länder, die sich bereit erklären, die Truppen dafür zu stellen. Das hat natürlich den Hintergrund, dass es kaum Länder gibt, die in die Entwaffnung der Hamas verwickelt werden wollen. Die Hamas weigert sich. Wird ein Versuch unternommen, die Hamas gewaltsam zu entwaffnen, ist natürlich mit Widerstand zu rechnen, weshalb vor allem die Länder am Golf natürlich erstmal sich das anschauen, wie das weitergeht und dann vielleicht auch eine Zusage für Truppen machen. Des Weiteren soll es in der zweiten Phase eine Technokratenregierung geben, die Gaza verwaltet unter Aufsicht des Boards of Peace von Präsident Trump. Diese Technokraten sind Palästinenser, sie sind auch schon ernannt worden, aber sie haben ihre Arbeit natürlich noch nicht begonnen, weil natürlich weiter gekämpft wird in Gaza. Und unter diesen Bedingungen kann natürlich schlecht ein Wiederaufbau beginnen.
Wir reden jetzt eigentlich immer von dem Friedensplan der USA, respektive von Donald Trump. Was macht denn die USA eigentlich überhaupt konkret?
Die USA machen halt vor allem Druck oder versuchen Druck auszuüben auf die israelische Regierung. Sie versuchen Druck auszuüben über ihre Alliierten im Golf und die Türkei auf die Hamas, dass die Hamas eben doch die Waffen abgibt. Die USA vermitteln vor allem Gespräche, sie machen vor allem Diplomatie, aber sie stellen natürlich keine Truppen und sie stellen auch nur in geringem Maße, sehr geringem Maße finanzielle Hilfe, weil Donald Trump ja natürlich nicht ganz zu Unrecht sagt, es gibt am Golf sehr viel Geld, darum bittet das doch die Nachbarstaaten oder die Länder der Region, die finanzielle Bürde schultern.
Du hast kürzlich in einer Analyse geschrieben, in Israel und in Gaza fehlt es an Einsicht. Wo zeigt sich das?
Es fehlt natürlich insofern an Einsicht, als dass beide Seiten weiter auf Gewalt setzen. Israel ist der Ansicht, dass man Gaza so lange bombardiert, bis sich die Hamas entwaffnet. Viele Kritiker sagen, dass das eigentliche Ziel der Regierung von Benjamin Netanyahu auch gar nicht ist, die Hamas zu besiegen, sondern große Teile von Gaza womöglich auch zu annektieren. Wenn man sich anschaut, wie die israelischen Truppen ihre Stützpunkte dort ausbauen, sieht das nicht so aus, als würde man sich auf einen baldigen Rückzug vorbereiten. Auf der anderen Seite ist natürlich die Hamas, die mit dem schrecklichen Terror vom 7. Oktober die Zerstörung von Gaza ausgelöst hat. Israel musste sich damals militärisch wehren. In der Folge ist nun Gaza fast völlig dem Erdboden gleichgemacht. Ungefähr 70.000 Menschen sind nach palästinensischen Angaben ums Leben gekommen. Dieser Terror hat was ausgelöst, was es bisher in der Geschichte Palästinas noch nicht gab. Ich glaube, dass die Palästinenser so weit von einem eigenen Staat entfernt sind wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Dennoch spricht die Hamas natürlich von einem großen Sieg, weil aus ihrer Sicht palästinensische Sache, die Sympathie mit den Palästinensern so groß ist wie noch nie in den vergangenen Jahrzehnten, sieht sich da auf der Gewinnerstraße, was aus meiner Sicht natürlich eine völlige Verdrehung der Tatsachen ist.
Du hast gerade am Anfang gesagt, wir sind noch weit weg von einem Frieden. Jetzt gibt es eben das Board of Peace, das da erwähnt ist, der Friedensrat von Trump. Der Rat hat er vorgestellt an einer relativ denkwürdigen Zeremonie am WEF Davos.
And now we have one of the most important meetings of all, the official formation of what is known as the Board of Peace.
Wir haben damals eine Folge gemacht, die wir euch gerne verlinken. Mitglieder von dem Board of Peace sind vor allem autokratische Länder. Und der Trump bestimmt, wer dort drin ist, er bestimmt, wer darf gehen. Nimmt man das in Gaza überhaupt wahr, den Friedensrat? Oder wie denkt man über den Friedensrat?
Also aus meinem Gespräch mit den Palästinensern kann ich sagen, dass man das, wenn überhaupt, glaube ich, nur sehr bedingt wahrnimmt. Natürlich weiß man, dass der jetzige Waffenstillstand schon auf dem Engagement von Präsident Trump beruht. Und ich glaube, da gibt es schon eine gewisse, vielleicht nicht Dankbarkeit, aber man zollt dem schon Respekt, weil natürlich Trump sich ganz anders eingesetzt hat in Gaza oder sich deutlich mehr eingesetzt hat für einen Waffenstillstand in Gaza, als es sein Vorgänger Joe Biden getan hat, der Demokrat, der ja Israel faktisch freie Hand gelassen hat. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das für viele Palästinenser jetzt sonderlich relevant ist, wer in diesem Board of Peace sitzt. Für sie ist eher relevant, wer in diesem Technokratengremium sitzt, dass es dieses Technokratengremium überhaupt gibt, in dem keine Vertreter der Hamas sind. Da setzen sie natürlich viele Palästinenser große Hoffnungen drauf, dass es eine Zukunft gibt ohne die Vertreter der Hamas, die natürlich von vielen dafür verantwortlich gemacht werden, dass Gaza in Trümmern liegt. Aber gleichzeitig sehen viele Palästinenser natürlich in ihrem Alltag wieder die Polizei der Hamas, wieder den Terror der Hamas, wieder die Unterdrückung jeglicher freien Meinung durch die Hamas in ihrem alltäglichen Leben.
Ein Stück Realität kommt jetzt zurück, und zwar können zahlreiche Kinder und Jugendliche wieder an die Schulen. Diese Tage eröffnet die erste Schule wieder, obwohl ja fast sämtliche Schulgebäude zerstört worden sind. Wie funktioniert der Unterricht und was bedeutet es auch für Kinder und Jugendliche, dass sie jetzt wieder eine Form von Bildung haben?
Es gibt in Gaza ungefähr 600.000 Kinder im schulpflichtigen Alter. Die sind in den vergangenen Jahren in Schulen gegangen, die natürlich jetzt nicht so ausgestattet sind in Europa, die aber durchaus kleine Labors hatten, Computerräume, Internetzugang, kleine Bibliotheken, in denen man also gut lernen konnte. Und Lernen, Bildung ist für viele Palästinenser wahnsinnig wichtig, weil sie wissen, ohne Bildung haben ihre Kinder nur sehr wenig Chancen in Gaza. Von diesen Schulen sind ungefähr nach Angaben der UNICEF 97% zerstört worden. Das heißt, es gibt faktisch eigentlich keine Schulgebäude mehr. Diese wenigen Schulgebäude, die noch stehen, sind meist Flüchtlingsunterkünfte mittlerweile. Da schlafen Menschen in den Klassenzimmern. Dort hier wird jetzt versucht, die Flüchtlinge, die dort wohnen, die dort leben, tagsüber auszuquartieren, um wenigstens wenige Stunden pro Tag dort wieder Unterricht stattfinden zu lassen. Die allermeisten Schulen machen in Zelten wieder auf. Das sind Provisorien, die oft keinen festen Boden haben, die natürlich keinen Strom haben, die keine Toiletten haben, die kein fließend Wasser haben, wo notdürftig Tische hineingestellt werden und wo dann Kinder oft im Dreischichtbetrieb unterrichtet werden. Das heißt, für viele Kinder sieht der Schulalltag so aus, dass sie vielleicht an drei Tagen die Woche Unterricht haben. Das geschieht dann meist nur über 3 oder 4 Stunden am Tag. Und oft haben sie auch nur 3 oder 4 Fächer. Meistens wird Englisch unterrichtet, Arabisch unterrichtet, Naturwissenschaft unterrichtet und Mathematik. Es sind also sehr schwierige Bedingungen in den Schulen. Die Lehrer berichten, dass ihnen Tische fehlen, dass ihnen Radiergummis fehlen, dass ihnen Lineale fehlen, Bücher fehlen, dass ihnen wirklich das Allermeiste fehlt. Gleichzeitig erzählen sie von Kindern, die mit unheimlich großer Motivation kommen, die mit großer Freude wiederkommen, die natürlich unglaublich traumatisiert sind von diesen letzten fast 2,5 Jahren. Die aber, so sagen es die Lehrer, auch wieder aufleben, weil sie einen festen Tagesablauf haben, weil sie ein bisschen Normalität haben, weil sie ihre Freunde wiedersehen. Und die Lehrer sagen natürlich alle, sie hoffen, dass sie das mehr Kindern ermöglichen. Es gibt ungefähr 600.000 Kinder, wie gesagt, im schulpflichtigen Alter. Und davon gehen nach Schätzungen jetzt ungefähr 100.000 wieder in die Schule, in Zeltschulen. Das ist natürlich leider nur, wenn die Zahl stimmt, ungefähr 1/6 der Kinder in Gaza.
Und trotzdem ein Stückchen Hoffnung, hast du gesagt, ein Stückchen Alltag. Jetzt zum Schluss, man hört raus, oder? Der Friedensplan, der stockt bei jeder Phase. Im Moment ist jetzt die zweite Phase, die läuft. Was glaubst du persönlich, Bernd, was braucht es jetzt am dringlichsten für die Menschen in Gaza, um zurückzukommen in eine Form von Alltag?
Es braucht natürlich eine Perspektive. So wie ich am Beginn der Sendung gesagt habe, sind die Menschen natürlich in so einer Zwischensituation. Sie sind zwischen Krieg und Frieden, sind natürlich froh, dass die heftigsten Bombardements vorbei sind. Sie können ein wenig verschnaufen, ein wenig trauern um ihre Angehörigen. Sie können zum Teil ihre Kinder wieder zur Schule schicken, aber sie wissen natürlich überhaupt nicht, wie die Zukunft für sie aussieht, ob die Zukunft womöglich die Gegenwart ist, ob es womöglich eben nur so weit geht, wie es jetzt gekommen ist, dass es eben einen Waffenstillstand gibt, aber nicht mehr. Sie sehen die gelbe Linie, das ist die Grenze zu den von Israel besetzten Gebieten, die alle paar Tage ein bisschen näher kommt, weil die Israelis die Grenze in die von den Palästinensern bewohnten Gebiete hinein verschieben. Was es jetzt natürlich bräuchte, wäre Einsicht. Ne? Das wäre die Einsicht auf Seiten der Hamas. Sie ist militärisch geschlagen, sie hat diesen Krieg verloren. Natürlich müsste sie ihre Waffen abgeben. Es gibt mit der Hamas keine Perspektive für die Menschen in Gaza. Man muss sich vergegenwärtigen, was die Hamas vorhat in Gaza. Sie wollen dort einen Gottesstaat einrichten, ein politisches System, in dem es kaum Rechte für Frauen gibt. Natürlich überhaupt keine Rechte für Andersdenken. Es ist letztlich eine Gottesdiktatur, die Hamas für Gaza plant und ja auch vor dem Krieg schon teilweise umgesetzt hat. Aber man muss natürlich sich auf israelischer Seite oder auch auf der Seite der USA überlegen, na, was macht man eigentlich, wenn die Hamas die Waffen nicht abgibt, wenn sie sich weigert, wenn sie sich weiter weigert? Soll dann Gaza so bleiben, wie es ist, oder gibt es womöglich auch einen Kompromissvorschlag? Die ägyptische Seite hat den ja gemacht. Man könnte die Waffen der Hamas einfrieren. Das heißt, sie könnten abgegeben werden und unter internationale Aufsicht gestellt werden. Damit würde man der Hamas ermöglichen, dass sie ihr Gesicht wahrt, dass sie nicht sagen muss, ich habe meine Waffen abgegeben. Und man könnte den Menschen in Gaza natürlich wieder eine Perspektive geben, mit dem Wiederaufbau beginnen, mit den Planungen beginnen. Man könnte Geld einsammeln, man könnte eine Friedenstruppe nach Gaza schicken. Aber von all dem sind wir natürlich noch meilenweit entfernt. Ich sehe eigentlich überhaupt keine Fortschritte in den letzten Tagen oder Wochen, was natürlich auch damit zu tun hat, dass Trump mal sehr viel Druck ausgeübt hat, dass es zu diesem Waffenstillstand kommt, aber jetzt natürlich wieder mit völlig anderen Dingen beschäftigt ist, entweder zu Hause in Amerika oder mit Iran oder mit seinem Streit mit Europa, oder es ist ja eigentlich jeden Tag was anderes los.
Danke vielmals, Bernd, für deine Zeit und das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war es, die neueste Folge von «Apropos» zu der aktuellen Situation in Gaza. Die Einschätzungen von Bernd Dörries aus Beirut, die wir euch gerne auch in schriftlicher Form verlinken im Episodenbeschrieb. Dort findet ihr auch noch Eindrücke von der Grenze zu Ägypten, die jetzt wieder offen ist. Diese Folge produziert hat Sibylle Hartmann, und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.